Ganz herzlichen guten Morgen von meiner Seite aus an euch. Schön, dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern können, dass wir über Gottes Wort nachdenken können. Und ja, wir feiern Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, so sagt man ja oft. Und wenn man dann an diesem Tag die Predigt halten soll, dann hat man ein Stück weit das Problem, dass der Bibeltext zu Pfingsten ziemlich lang ist. Zu finden in Apostelgeschichte 2, das ganze Kapitel, und das sind 47 Verse. Und da ist dann die Frage, ja, was rückt man in den Fokus, das, was Petrus in seiner Pfingstpredigt damals in Jerusalem gesagt hat, oder vielleicht doch was anderes? Ich will euch mit hineinnehmen in die ersten 13 Verse dieses Kapitels. Also nicht so dieser klassische Text des Petrus, sondern die ersten Verse, die wir über das Pfingstereignis in der Bibel finden. Ich habe den Bibeltext als PowerPoint mitgebracht. Da kann der Marc mal den ersten Vers einblenden. Also ist alles aus Apostelgeschichte Kapitel 2. Und wir wollen anfangen mit dem ersten Vers. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Der Tag der Pfingsten. Uns ist das geläufig. Wir wissen, dass das ja die Ausgießung des Heiligen Geistes ist und die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann fällt uns vielleicht beim Lesen auf, dass viele wichtige Ereignisse der Heilsgeschichte an Festtagen stattgefunden haben. Und so auch der Tag der Pfingsten. Was war damals in Jerusalem los? Die Stadt war voller Menschen, nicht nur aus der näheren Umgebung Jerusalems, nicht nur aus Israel, sondern aus dem ganzen Römischen Reich hatten sich Juden und auch andere auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Also es war eigentlich wie bei der Kreuzigung Jesu, wo Passa gefeiert wurde, so dass Jerusalem voller Menschen war. Und dieser Tag der Pfingsten ist nach unserem Kalender ein Sonntag gewesen. Also ein neuer erster Tag in einer Woche. Vielleicht kann der eine oder andere unter euch sich noch an so Kalenderblätter erinnern, wo der Sonntag auch als erster Tag der Woche eingetragen gewesen ist früher. Für uns ist es ja eigentlich so, die Woche beginnt mit der Arbeit, mit dem Montag und endet mit dem Sonntag. Wisst ihr eigentlich, seit wann das so ist? Wusste ich nicht. Ich habe mal überlegt und nachgeguckt. In Deutschland, Österreich und Schweiz, und jetzt kommt's, gilt laut DIN-Norm 1355-1 seit 1976 der Montag offiziell als erster Tag der Woche. International ist dies durch die ISO-Norm 8601 festgelegt, die den Montag als Wochenbeginn definiert. Hätte ich nie gedacht, dass man sich da so Gedanken mal drüber gemacht hat, um irgendwelche Normen festzulegen, um zu sagen, der Montag ist jetzt offiziell der erste Tag der Woche. Eigentlich feiern wir ja sonntags Gottesdienst, weil Jesus an einem Sonntag auferstanden ist. Ursprünglich am ersten Tag der Woche. Und mit diesem Gedanken an den auferstandenen Herrn in die Woche zu starten, finde ich für mich persönlich eigentlich viel schöner, als zu denken, die Woche fängt immer mit Arbeit an. Aber wie wir gerade gehört haben, ist das durch zwei Normen festgelegt worden. Ich glaube, die eine, da hat die UNO auch mitgespielt. Fand ich ein interessanter Gedanke zu dem Thema erster Tag der Woche. Montag oder Sonntag. Wir befinden uns 50 Tage nach dem Passafest, also nach Ostern. Aber es ist kein Arbeitstag, denn es ist in Israel ein Festtag. Zigtausende Juden aus aller Welt sind zur Feier des sogenannten Wochenfestes nach Jerusalem gekommen. Es gibt im Judentum drei Feste, wo Gott den Juden gesagt hat, da sollt ihr in Jerusalem vor Ort sein und diese Feste halten. Das ist das Passafest, das Sukkotfest und das Schavuotfest. Und das Schavuotfest feiern die Juden an diesem Tag, der für uns zu Pfingsten geworden ist. Drei Wallfahrtsfeste für das Volk Israel. Und da heißt es im zweiten Buch Mose, an ihnen sollen alle deine Männer vor dem Antlitz des Herrn erscheinen, zum Tempel kommen. Beim Passafest gedachten die Juden ja an die Befreiung aus der Sklaverei in Israel, in Ägypten. Und nun, was feiert man denn an diesem Schavuotfest, was für uns zum Pfingstfest geworden ist als Christen? Die Juden feiern an diesem Fest in jedem Jahr den Bund, den Gott am Berg Sinai mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Die Offenbarung der 10 Gebote auf diesen 2 Steintafeln, die Gott Mose übergeben hat. Und gleichzeitig beginnt mit diesem Fest in Israel auch immer die Erntezeit. Weiter heißt es in dem Text, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Die Jünger sind, wie es schon im Vers 1 beschrieben wird, alle zusammen an einem Ort, und dann geschieht's. Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass Gott immer mal wieder seine Allmacht und seine Möglichkeiten auf sehr eindrückliche Art und Weise durch Wunder sichtbar macht. Wir denken an die Wunder von Jesu oder wir denken an die Wunder, die wir im Alten Testament finden. Der brennende Dornbusch, die 10 Plagen, die Teilung des Meeres. Oder noch viele andere Dinge, die auch Propheten im Auftrag Gottes und durch Gottes Macht getan haben. Damals in der Wüste auf dem Berg kommt das Gute für Mose und für das Volk Israel von oben, in der Form von 2 Steintafeln. In 2. Mose 31, Vers 18 heißt es, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Das überliest man vielleicht manchmal, wenn man über den Text stolpert oder er in der Bibellese vorkommt. Beschrieben mit den Fingern Gottes, 2 Steintafeln, von Gott persönlich, beschrieben und an Mose ausgehändigt. Ich habe so gedacht, diese Steintafeln, die wären doch heutzutage was Tolles für Bares für Rares. Wenn ich da auftauchen würde und sagen würde, ich habe hier 2 antike Steintafeln und die sind von Gott selber beschrieben. Oder der Filmheld Indiana Jones, der ja allen möglichen Heiligtümern nachgejagt ist, der hätte doch alles gegeben, um diese Tafeln in seine Hände zu bekommen. Aber im Ernst, manchmal erschreckt es mich ein wenig, auch persönlich, wie so diese Wunderberichte in der Bibel, wie ich sie lese, wie ich sie wahrnehme, ohne dass ich mich da so beim Lesen begeister für das, was Gott getan hat. Das steht halt da, ja, ich weiß, dass Gott das vollbracht hat. Was macht so ein Text, in dem Gott Wunder tut mit mir oder mit dir, wenn du ihn liest. Der Begriff Wunder wird ja auch in der Umgangssprache im Alltag gerne benutzt. Wunderschöne Aussicht, das Wunder von Bern. Man könnte noch andere Dinge aufzählen. Wunder sind für uns Menschen oft Dinge, die unerwartet kommen, aber sie passieren halt. Aber Wunder sind in der Bibel immer irgendwas, was außerhalb von der Wissenschaft, von Physik, Chemie, Biologie passiert. In Psalm 72, Vers 17 heißt es: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der alleine Wunder tut. Also der Einzige, der wirklich Wunder tun kann, ist Gott. Er kann alles. Er kann alles verändern. Er kann gesund machen. Er kann das Meer teilen. Er kann überall hineinwirken. Und das wünsche ich mir für mich persönlich, dass diese Wundergeschichten der Bibel mich begeistern können. Das wünsche ich auch euch. Dass das für uns nicht etwas ist, was irgendwann mal passiert ist, oder vielleicht zweifelt auch der eine oder andere daran, dass das wirklich passiert ist, was uns die Bibel berichtet. Weil ich glaube, da geht uns Segen verloren, wenn wir an einen Gott glauben, dem wir eigentlich keine Wunder zutun. Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, der alleine Wunder tut. Damals kam das Gute von oben in Form von den Steintafeln mit den 10 Geboten. Und diesmal an Pfingsten kommt das Gute auch von oben. Auch auf übernatürliche und wunderbare Art und Weise. Es erscheinen, so lesen wir im Text, Feuerflammen. Gott sendet Geist, seinen Geist, den versprochenen Beistand. Feuer in der Bibel ist ja so eine Sache, so will ich es mal ausdrücken. Es ist nämlich oft, wenn Feuer vom Himmel fiel, ein Gerichtswerkzeug Gottes gewesen. Man denkt dabei vielleicht an Sodom und Gomorra oder auch an ein Ereignis des Propheten Elia. In 2. Könige 1, Vers 10 steht: Aber Elia antwortete und sprach zu dem Obersten über 50: Und wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50. Da fuhr Feuer vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50. Die Situation um Elia ist ja immer schwierig gewesen. Er wurde bedroht. Der König wollte ihn am liebsten gefangen nehmen. Die Isabel wollte am liebsten, dass Elia stirbt. Und so wurde eine Abordnung zu Elia geschickt. Und der Oberster dieser 50 ist zu Elia hin und hat auf sehr fordernde und überhebliche Weise den Elia aufgefordert, so doch einfach mitzukommen. Aber Gott hat Elia geschützt vor der Festnahme. Wenn ihr den Text lest, dann kommen nachher nochmal 50 und es fällt wieder Feuer vom Himmel. Also wenn Feuer vom Himmel fällt, begegnet uns das in der Bibel oft als Gericht. Und sogar die Jünger Jesu haben mal in ihren Erlebnissen mit Jesus, das finden wir in Lukas 9, Vers 54, sich Feuer vom Himmel gewünscht. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Also die Jünger kannten die Geschichte um Elia. Wir haben sie auch nicht angezweifelt. Und hier geht es darum, dass da Leute aufgetreten sind, die haben in Jesu Namen, ja, gewirkt, gehandelt. Und es gab Zweifel von den Jüngern daran, ob diese Männer dafür die Vollmacht hatten und überhaupt dazugehörten. Und sie wünschen sich hier als Gerichtshandeln von Jesus das, was bei Elia geschehen ist. Aber diesmal an Pfingsten, da ist das mit dem Feuer ganz anders. Keine Zerstörung, es sind kleine Flammen, des Geistes Gottes. Aber in diesen kleinen Flammen ist eine unvorstellbare Kraft. Eine Kraft, die die Jünger befähigen wird, den Auftrag Jesu zu erfüllen, hineinzugehen in alle Welt, das Evangelium zu predigen und Jünger zu machen. Nicht die Fähigkeiten der Jünger sind die Voraussetzung für die Entstehung der Gemeinde. Nein, allen Widerständen und Anfechtungen zum Trotz wird Jesus durch seinen Geist von nun an bis in unsere Zeit heute seine Gemeinde bauen. Eine Gemeinde, die 2000 Jahre lang verspottet worden ist, verfolgt worden ist, die unter der Zusage steht, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Großbritannien ist in der letzten Woche ein ehemaliger Pastor, Prediger verurteilt worden, weil er in der Nähe einer Klinik, die auch Abtreibungen durchgeführt hat, ja, das Evangelium verkündigt hat. Gott steht zu seinem Wort, auch wenn es angefeindet wird, wenn es ins Lächerliche gezogen wird oder wenn die, die daran glauben und es bezeugen, verfolgt werden. Und Gottes Geist hat und wird auch in Zukunft noch Menschen von Sünde überführen und zur Buße leiten und sie so seiner Gemeinde hinzutun. Wie hat nicht der Prophet Zacharja gesagt, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Die Sache mit den Sprachen. Ist hier jemand unter uns, der noch eine andere Fremdsprache wirklich fließend sprechen kann, außer seiner Muttersprache? Wir können vielleicht uns in Englisch ein bisschen weiterhelfen, was wir mal so in der Schule gelernt haben. Ich habe im Zusammenhang mit Sprachen mal geguckt, was es da für begnadete Sprachtalente gegeben hat. Und es gibt einen Griechen, der 32 Sprachen fließend spricht. Er arbeitet für die EU in Brüssel. Ich habe mal ein bisschen über ihn gelesen, so was er so für einen Lebenslauf hat. Bei ihm ist es das Tragische, dass er scheinbar durch das Lernen der vielen Sprachen, der ist da ein Naturtalent, irgendwann gesagt hat, ach, ich kann an gar keinen Gott mehr glauben. Er ist griechisch-orthodox erzogen worden, ist dann im Zuge seines Lernens von verschiedenen Sprachen auch in Asien rumgereist, hat sich auch mit den asiatischen Religionen beschäftigt und irgendwann hat er gesagt, nee, ich kann gar nicht mehr glauben, dass es in irgendeiner Art und Weise überhaupt einen Gott gibt. Aber dieser Mann, der kann 32 Sprachen und Dialekte fließend sprechen. Für mich ein Wunder, aber scheinbar doch dem menschlichen Geist irgendwie möglich, sowas lernen zu können. Aber hier geschieht etwas Wunderbares. Das Gottesgericht, das Gott an den Menschen beim Turmbau zu Babel gehalten hat, indem er die Menschen durch die Einführung der Sprachen trennte, wird jetzt in Jerusalem durch den Heiligen Geist auf wundersame Art und Weise aufgehoben. Wir Menschen, wir träumen doch, wenn wir ehrlich sind, von Einheit und von Frieden. Untereinander, unter Völkern, auf der ganzen Welt. Und man überlegt sich Konzepte, man überlegt sich Friedensverträge, alles Mögliche in der UNO, in Europa, an allen Ecken der Welt, um einen dauerhaften Frieden zu bewirken. Können wir das als Menschen überhaupt wirklichen Frieden bewirken und Frieden stiften. Wenn es im Kleinen schon nicht geht, in Familien, in der Nachbarschaft, dann zu denken über Kulturgrenzen und Religionsgrenzen hinweg, Frieden schaffen zu können, das, wovon die UNO träumt. Wenn wir das nüchterne, Fazit der Bibel zu diesem Thema uns anschauen, dann wird uns auffallen, dass diese Einheit und dieser Frieden, von dem die Menschen irgendwo doch träumen, nur durch den Glauben an Jesus Christus bewirkt werden kann. Wer glaubt, Frieden aufgrund von menschengemachten Verträgen, Plänen und dergleichen schaffen zu können, wird immer wieder bitter enttäuscht werden. Jesus ist nicht umsonst der Sar Shalom, der Friedefürst, so wie er im Jesaja genannt wird. Wie muss das gewesen sein, auch für die Jünger, plötzlich in anderen Sprachen zu sprechen und so vor die Menschen zu treten? Man kann es sich kaum vorstellen, aber es ist geschehen. Und der sie geleitet hat, ist der Geist Gottes gewesen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Wenn Gott Wunder tut, ist es oft so, dass die Menschen das mitbekommen. Klar, er tut auch Wunder im Kleinen und im Stillen. Bei der Auferstehung Jesu haben sich vorher die Gräber geöffnet, wird uns berichtet in den Evangelien. Es gab die Sonnenfinsternis bei Jesu Tod. Bei Hiskia ist die Uhr stehen geblieben, die Sonnenuhr. Und eigentlich ist es doch unvorstellbar, was damals in Jerusalem, wenn wir diesen Bericht hier haben, los gewesen sein muss. Es werden 15 Volksgruppen von Lukas aufgezählt, die sich alle im damaligen Römischen Reich befunden haben. Und sie alle können die Jünger verstehen. Und es ist anzunehmen, dass die Jünger auch von dem einen oder anderen erkannt worden sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Ostergeschehen mit Jesu Hinrichtung und seiner Auferstehung erst 7 Wochen her ist. Und bestimmt wird das auch noch Gesprächsthema in Jerusalem gewesen sein. Das Geschehen um Jesus. Mir ist aufgefallen, gerade der letzte Satz. Vorher wird ja beschrieben, wer da alles zugehört hat, wo sie alle hergekommen sind. Und dann hören wir, was die Jünger gesagt haben. Wir hörten sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist das, was zuerst an Pfingsten passiert. Die Predigt von Petrus, die setzt danach dann ein. Sie sprechen durch den Heiligen Geist geleitet von den großen Taten Gottes. Der Fokus bei dem, was die Jünger gesagt haben, ist ganz auf das Handeln Gottes gerichtet. auf das Handeln Gottes in der Geschichte seines Volkes Israel. Das ist die Botschaft, die der Heilige Geist ihnen aufs Herz gelegt hat. Es ist keine Predigt, bei der man sagen würde, oh, die ist dem Zeitgeist entsprechend. Es ist keine Predigt, die mit der Frage, ist das, was ich sage, politisch korrekt, irgendwie abgemildert worden ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass der hier wirkende Heilige Geist, der Geist Gottes, so ganz, ganz anders ist als der Zeitgeist. Es ist keine Predigt, in der man sich die Frage stellt, ist das, was die Jünger sagen oder was ich heute Morgen sage, ist das tagesaktuell? Greift es etwas auf von dem, was in den Nachrichten gerade rauf und runter berichtet wird? Keine Botschaft zu der Frage, was braucht der Mensch heute an diesem Tag in seiner Lebenssituation? Nein, der Fokus ist komplett auf das Handeln Gottes gerichtet. Ich möchte uns aus Psalm 66 noch eben was lesen. Ein Psalm. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seinen Namen, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobt ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, dass unsere Seele, der unsere Seele am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Gottes große Taten wurden von den Jüngern verkündigt. Und wir haben die Möglichkeit, immer wieder, wenn wir die Bibel aufschlagen, was davon zu lesen, darüber nachzudenken, diesem zu begegnen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu auch gerade diese wunderbaren Geschichten, diese Wunder aus dem Alten Testament brauchen. Weil wenn man an das, was da berichtet wird, glaubt und sieht, was Gott alles getan hat, dann kann das einem Frieden geben, dann kann das einem Hoffnung geben, dann kann einem das ein dankbares Herz und zur Anbetung führen. Die Reaktion auf das, was da geschah, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Die Menschen in Jerusalem reagieren unterschiedlich auf diese Sprachenrede, auf diese Verkündigung der großen Taten Gottes. Einige waren interessiert, während auf der anderen Seite andere den Aposteln vorwarfen, sie sind voll süßen Weins. Ja, die Jünger stehen wirklich unter dem Einfluss einer fremden Macht. In einem Kommentar hat jemand geschrieben, aber es war der Einfluss des Heiligen Geistes und nicht der Einfluss des Weingeistes. Es ist eine typische Reaktion bei Menschen, die nicht wiedergeboren sind, dass sie für geistliche Ereignisse und für Wunder, die uns in der Bibel berichtet werden, eine natürliche Erklärung parat haben. In Johannes 12 gibt es eine Begebenheit, da geschieht Gottes Stimme vom Himmel her, war sie zu hören, Und einige, die das mitbekommen haben, sagen einfach, ach, es hat gedonnert. Und hier erklären Ungläubige die überschwängliche Freude der Jünger, mit der sie Gott die Ehre geben, mit der sie von Gottes Wundertaten erzählen, dass sie betrunken sind. Ja, unterschiedliche Reaktionen auf Gottes Wort, auf das Evangelium. Sie sind da. Und manchmal kann man es nicht begreifen. Warum glaubt der eine und der andere glaubt es nicht? Oder spottet drüber? Derselbe Bibeltext, dieselbe Predigt, die bei dem einen den Glauben an Jesus weckt, sagt dem anderen gar nichts. Es wird viel gespottet über das Christentum, über christlichen Glauben. Friedrich Schiller hat einmal gesagt, es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehen. Ein wahres Wort, wenn man es auf den Umgang mit dem Evangelium und mit dem heiligen Gott bezieht. Ich wünsche mir einfach, dass ja durch das Beschäftigen mit dem Wort Gottes wir immer wieder neu staunen, wir auch immer wieder neu erinnert werden von Gott, persönlich und auch als Gemeinde, und dass wir erleben dürfen, wie Gott durch seinen Geist auch heute noch wirkt. Der Franzose Blaise Pascal hatte in einem seiner Jacketts einen Zettel eingenäht und den hat man nach seinem Tod gefunden. Und das, was da drauf stand, das möchte ich uns noch vorlesen. Auf diesem Zettel stand Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Ergriffenheit, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Er ist nur auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt sind. Das finde ich einen total guten Ausspruch von Blaise Pascal, der uns zeigt, wie groß und wie einzigartig, ja, die Macht des Evangeliums ist, der guten Botschaft von Jesus, der Botschaft seines Leidens und seines Auferstehens, die Botschaft seiner Wiederkunft, die Botschaft, dass jeder Mensch Sündenvergebung nötig hat und Gott diese Sündenvergebung zusprechen will. Dieser Gott der Bibel, er ist nur auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt sind. Aber da ist er hundertprozentig zu finden. Und das wünsche ich an diesem Pfingsttag, dass wir das mitnehmen und auseinandergehen mit einer Freude und Dankbarkeit über die großen Wundertaten, die Gott getan hat und die er auch noch tun wird. Amen.